Wir begrüßen also unseren Gastherrn Professor Manfred Heiduck. Sie wissen, alle wissen, Herr Heiduck weiß es auch, wir machen eine Tonaufzeichnung dieser Sitzung. Die Referentinnen sind gebeten, es zu transkribieren. Es wird nach der Transkription Herrn Heiduck das Transkript zugestellt. Er wird es durchsehen und es wird nur in autorisierter Form veröffentlicht. Wir sind dankbar, dass wir mit Herrn Heiduck einen Vertreter unter uns haben, der, soweit ich es gesehen habe, ein echter Absolvent der ABF ist. Und ich denke, da wir über die ABF schon in anderem Zusammenhang gesprochen haben, ist dies also ein besonders glücklicher Umstand, dass Herr Heiduck heute über sein Leben, sein wissenschaftliches Wirken an dieser Universität berichten wird. Sie wissen, Herr Heiduck weiß es auch, wir haben eine erste Runde mit Vortrag, die zweite Runde ist dann Diskussion, also Anfragen an den Referenten. Wir freuen uns und jetzt haben Sie das Wort.
Ja, Dankeschön. 1929 wurde ich in Breslau geboren, also in Polen, wie ich kürzlich zu meinem Erstaunen erfuhr, als ich von einer staatlichen Stelle meine neue Steuernummer erhielt. Mein Vater war Schneider, meine Mutter Schneiderin. Ich hatte zwei Schwestern. Zu fünft wohnten wir in einer 1,5-Zimmer-Wohnung. Ich besuchte eine Mittelschule, was für die Familie dadurch erleichtert wurde, dass ich 10 Reichsmark Stipendium erhielt. Aufgewachsen bin ich im Sinne des Faschismus. Im Januar 1945 wurde ich zum Volkssturm eingezogen, um die Festung Breslau zu verteidigen. Schwer verwundet erlebte ich meinen 16. Geburtstag im Lazarett, das sich in einem Hochbunker befand. Als der Krieg zu Ende war, merkte ich das an zwei kleinen Ereignissen. Eines Tages gingen einige Sowjetsoldaten durch den Raum und einige Ärzte hatten plötzlich kleine rot-weiß-rote Bändchen am Revers ihres Arztkittels, womit sie zeigten, dass sie keine Ostmärker, sondern Österreicher waren. Mitte des Jahres wurde ich durch den sowjetischen Chefarzt zu meinen Eltern entlassen, die die Festungszeit in Breslau lebend überstanden hatten. Breslau, das noch 1944 ohne Kriegsschäden geblieben war, gehörte jetzt zu einer der am stärksten zerstörten Städte Deutschlands. Dass ich aufgrund meiner schweren Verwundung nicht in ein Kriegsgefangenenlager kam, gehörte sicher zu den Glücksumständen meines Lebens. So viel zum sozialen Hintergrund, der wichtig ist für meine Entwicklung nach dem Kriege. Ende des Jahres 1945 wurden wir ausgewiesen und umgesiedelt und kamen nach mehreren Stationen nach Mecklenburg, zuletzt in ein Umsiedlerlager innerhalb des ehemaligen KZ Ravensbrück. 1946 erhielt ich die Möglichkeit, im Landratsamt Neustrelitz eine Lehre als Verwaltungsangestellter aufzunehmen, die ich vorzeitig nach 2 Jahren beenden konnte. 1948 trat ich der SED bei, aus Überzeugung, wobei mich vor allem die philosophischen Aspekte interessierten. Da ich durch die Kriegsereignisse ohne Schulabschluss geblieben war, bewarb ich mich in Rostock an der Vorstudienabteilung der Uni. Ab hier verbindet sich mein Leben mit der Universität, von einer 5-jährigen Unterbrechung abgesehen. Über die Zeit an der ABF habe ich Christian Hall für seine inzwischen verteidigte Magisterarbeit berichtet. Ich spare das deswegen hier aus. Dass ich Germanistik studierte, verdanke ich dem anregenden Deutschunterricht meines damaligen ABF-Dozenten Silaw. Auch dass ich mich wissenschaftlich mit Thomas Mann beschäftigte, geht auf sein Konto. Was er über diesen konservativen Thomas Mann erzählte, brachte mich erst einmal in Opposition, weckte dann aber mein Interesse, sodass ich mehrere Jahre zu Thomas Mann arbeitete, speziell zu seiner Publizistik und nun meine Meinung gründlich revidierte. Noch an der ABF war ich in den Studentenrat gewählt worden und wurde sein letzter Vorsitzender. Der Studentenrat ist übrigens offiziell nie aufgelöst worden, wie man ab und zu lesen oder hören kann. Als Studentenvertretung wurde er durch die FDJ abgelöst, was ich immer für einen Fehler hielt. Und die wirtschaftlichen Aufgaben des Studentenrats, wir verfügten über einen Haushalt von über 1 Million, weil uns die Mensen unterstanden. Die wirtschaftlichen Aufgaben also wurden von der Universitätsverwaltung übernommen und hier muss ich sagen, vernünftigerweise. Der damalige Rektor, Professor Schlesinger, legte Wert darauf, dass bei entsprechenden Gelegenheiten nach wie vor der Vorsitzende des Studentenrats als Studentenvertreter eingeladen wurde, nicht der FDJ-HSG-Vorsitzende. Irgendwann existierte der Studentenrat nicht mehr, auch ohne formelle Auflösung. Zur Frage nach der Hochschulreform. Die erste Hochschulreform empfand man natürlich als gegeben. Man ist gewissermaßen hineingeboren oder hineingewachsen. Dass ich nach meiner Vorgeschichte kein Gegner sein konnte, ist sicherlich nachvollziehbar. Bei der zweiten war es schon differenzierter. Das Einfachstudium musste eines Tages gerade bei Lehrerstudenten zu Problemen führen, denn wie sollten sie an der Schule nur mit einem Fach unterrichten? Ich war Diplom-Germanist, hatte dieses Problem also nicht, aber meine bisherigen Nebenfächer Geschichte und Psychologie fielen weg. Dafür hatten wir allerdings eine so umfassende Germanistikausbildung, die diesen Namen Germanistik auch verdiente. Mit Gotisch, obligatorisch und Altnordisch, fakultativ. Da saßen wir mit 4 Hanseln bei Professor Teuchert in dessen Haus in der Gartenstadt und lasen altnordische Texte. Wir konnten natürlich, wenn es die Zeit zuließ, auch Lehrveranstaltungen anderer Fächer besuchen. Dass es jetzt feste Lehrpläne gab, war für jeden Studienanfänger erst einmal eine große Hilfe, da er nun genau wusste, was er wann zu belegen hatte, während wir an den ersten Studientagen noch kopflos vor den vielen Aushängen gestanden hatten. Die Einführung des 10-Monate-Studienjahres, 10 Monate Vorlesungen und Seminare, 2 Monate Ferien und Praktika war für mich unproblematisch, wie auch die Bildung von Seminargruppen. Anders war es bei der dritten Hochschulreform. Ich war ein Gegner dieser Reform, da sie zur weiteren Verschulung des Studiums beitrug. Dass sich manches in den folgenden Jahren entspannt hat, steht auf einem anderen Blatt. Die angestrebte Verbindung von Theorie und Praxis hatte ich damals wohl gar nicht zur Kenntnis genommen und war ziemlich überrascht, dass ich dieses Prinzip vorbildlich verwirklichte, sodass ich ein Anerkennungsschreiben vom Staatssekretär bekam. Was war passiert? Seit 1964 arbeitete ich gemeinsam mit Kollegen Bernhard mit dem Rostocker Volkstheater zusammen und war am Zustandekommen der Barassat-Premiere im März 1965 maßgeblich beteiligt. Der damalige Rektor, Professor Schick, lobte diese Arbeit in einem Artikel der Volkstheater-Spielplan-Vorschau. Sein Nachfolger, Professor Heidorn, kritisierte uns wegen unserer Arbeit außerhalb der Universität, denn die bezahlte uns ja. Das Rostocker Institut für Germanistik hat anlässlich des Jubiläums in diesem Jahr in einem Vortrag des Vorsitzenden der Internationalen Peter-Weiß-Gesellschaft über diese Tätigkeit informiert. Außerdem hatte eine Gruppe von Studentinnen und Studenten der Germanistik in einem bewundernswerten Peter-Weiß-Programm auch dieser Zusammenarbeit gedacht. Deshalb lasse ich es bei diesen beiden Verweisen. 1968 wurde die dritte Hochschulreform eingeführt. Ende 1967 hatte ich das Angebot erhalten, für 3 Jahre das Ostseestudio des Deutschen Fernsehfunks als Direktor zu übernehmen. Ich sagte zu, nicht zuletzt, um der Reform zu entgehen. Als ich nach fast 5 Jahren an die Universität zurückkam, konnte ich nicht, wie ich es erwartet hatte, in die Germanistik zurückkehren, sondern wurde auf den Lehrstuhl für Ästhetik und Kulturtheorie berufen. Also, das ist ein Service. Inzwischen waren an allen Hochschuleinrichtungen solche Lehrstühle oder Dozenturen eingerichtet worden, meistens mit Germanisten oder Kunsthistorikern besetzt. Aufgabe war es, alle Studierenden mit Grundbegriffen der Ästhetik vertraut zu machen, was übrigens bei den Lehrkräften der verschiedenen Sektionen große Unterstützung fand und bei den Studierenden offensichtlich überwiegend positiven Widerhall fand, natürlich auch immer abhängig von der jeweiligen Lehrkraft. Da ich Literaturhistoriker war, in den 60er Jahren Lehrveranstaltung zur Filmgeschichte gehalten hatte, Theater- und Fernseherfahrung besaß, lag es nahe, den Lehrstuhl mit mir zu besetzen, worüber ich alles andere als glücklich war. Wenig später wurde der Wissenschaftsbereich Kultur-, Kunst- und Musikwissenschaft gebildet, der für die erwähnte Ausbildung zuständig war. Im Zuge der Konzentration von Fächern, Sie kennen das sicher auch aus jüngster Zeit, konnte Rostock als Folge der Hochschulreform keine Studierenden der Musikwissenschaft ausbilden, obgleich andererseits ein Musiklehrermangel herrschte, wie vermutlich auch heute noch. Die Lehrkräfte waren geblieben und bekamen jetzt also eine neue Aufgabe. Dazu kamen noch 2 Kunsthistoriker, die ebenfalls Lehrveranstaltungen zur Ästhetik hielten. Auch das Kunsthistorische Institut bestand nur noch formal in Form dieser beiden Kollegen und einer mehr oder weniger großen Bibliothek. In den folgenden Jahren versuchte ich also die Musikwissenschaft so aus- und aufzubauen, dass sie wieder Studenten immatrikulieren konnte und zu einem selbstständigen Wissenschaftsbereich wurde. Die nächsten Probleme für die Musikwissenschaft gab es dann nach der Wende, aber das ist eine andere Geschichte. Mit der Auflösung meines Wissenschaftsbereiches konnte ich in den 80er Jahren wieder in die Germanistik zurückkehren, behielt meine Einführungsvorlesung zur Ästhetik, übernahm aber im Laufe der Zeit auch wieder verschiedene literaturwissenschaftliche Lehrveranstaltungen. Geforscht habe ich zum Werk von Peter Weiß, aber dazu später. In der Vorgabe ist auch die Frage nach dem Verhältnis von Freiheit und Notwendigkeit gestellt worden. Im konkreten Fall musste ich natürlich einsehen, dass der Lehrstuhl besetzt werden musste, dass das ausgerechnet mit mir geschah, war schon schwieriger einzusehen. Mit anderen Worten, auch die vorhandene Einsicht in die Notwendigkeit hinterlässt Narben auf der Seele oder wo auch immer. Nun zu den in der Vorgabe angeführten politischen Ereignissen und ihre Bedeutung für das eigene Leben oder für die Wissenschaft. Zum Kriegsende habe ich schon etwas gesagt. Mir sind immer Leute unheimlich, die sich gewissermaßen an die eigene Geburt erinnern können. Da das Gedächtnis mit zunehmendem Alter ohnehin immer schlechter wird, und zwar rasant, ist es nicht immer leicht, in den Brunnen der Vergangenheit zu tauchen, um Thomas Mann mit seinen Josefsromanen zu apostrophieren. Zum 7. Oktober 1949 zum Beispiel kann ich gar nichts sagen. Der 17. Juni 1953 dagegen war ein Tag, der Kampagnen provozierte. Die Studierenden waren im Praktikum. An der Uni herrschte, soweit ich mich erinnere, Ruhe. Aber die Partei oder die Universitätsleitung wollten wissen, ob das auch bei unseren Praktikanten so war. Mit einem anderen Studenten wurde ich, wohl als noch existierender Studentenratsvorsitzender, in einige Praktikumsorte Sachsen-Anhalts und Thürings geschickt, zu einer Zeit, als nirgends mehr von Aufständen gesprochen werden konnte. Es hatte keine Vorfälle gegeben, in die Studierende unserer Universität verwickelt waren. Ich glaube, dass ich um den 23. Oktober 1956 auf einer internationalen Heine-Konferenz war, auf der in Pausengesprächen die Ungarner Ereignisse reflektiert wurden. Beim diesjährigen Jubiläum der Germanisten lasen die Studentin Anita Kretzner und der Student Jobst Herzig aus Akten, Briefen und so weiter um die Konfrontation der Professorin Edith Bremer mit dem Professor Erich Kühne darzustellen. In die damaligen Intrigen waren auch andere Mitglieder des Germanistischen Instituts verstrickt. Kühne und seine Adepten Halpern und Finze versuchten mit Hilfe der Bezirksleitung der SED, ihnen missliebige Mitarbeiter aus dem Institut zu drängen. Ich verweise hier nur auf die sicherlich bekannte Broschüre von Georg Lichtenstein, das durfte nie wahr sein, aus dem Jahr 1993, Seite 48, und auf die Ostsee-Zeitung vom 4.6.1958, Seite 3, wo es unter anderem heißt, Zitat, für die ideologische Position des Genossen Heiduck ist charakteristisch, dass er sagte, der Mittelpunkt seines geistigen Lebens sei Lukács gewesen. Marx, Engels und Lenin habe er auch studiert. Das zeigt, wie sehr die Werke der Klassiker des Marxismus-Leninismus unterschätzt wurden und wie hungrig auf der anderen Seite nach der bürgerlichen Ideologie gelechzt wurde. Wenn Genosse Heiduck den Marxismus-Leninismus sozusagen als wissenschaftliches Beiwerk für seine Tätigkeit betrachtet, so ist das nichts weiter als die Bestätigung dafür, wie sehr er sich von der Partei entfernt hat und die Arbeiterklasse vergaß. Ende des Zitats. Für Nicht-Germanisten nur den Hinweis, Lukács war für marxistische Literaturwissenschaftler in den Nachkriegsjahren mit seinen zahlreichen Büchern einer der wichtigsten, wenn nicht der wichtigste marxistische Literaturwissenschaftler. Dennoch hatten wir ihn kritisch gelesen, da er gegenüber Brecht und anderen Autoren, die sich nicht in sein Realismusbild einordnen ließen, einen engen, dogmatischen Standpunkt vertrat. Da Lukács aber in die angeblich konterrevolutionäre Regierung Ungarns eingetreten war, wurde er zunächst in der DDR kritisiert. Und für solche Leute, wie sie damals von der Bezirksleitung kamen, war es eine Todsünde, wenn man sich jemals auf Lukács berufen hatte. Ich bin nicht zu Kreuze gekrochen, meine Zeit an der ABF hatte mich gelehrt, mich nicht verbiegen zu lassen. 3 Jahre später war ich Prorektor für Studienangelegenheiten. Am Beispiel der Ungarnereignisse ist aber auch zu sehen, dass solche Daten oft Langzeitwirkung hatten. Heute sagt man wohl, nachhaltig waren, mit dem Ergebnis selbst nicht abgegolten oder erledigt waren. Aber noch ein Wort zu Lukács. Als es 1989 in der Parteiorganisation der Germanisten Kritik an der Politik der Parteiführung gab, konnte man von hohen Funktionären der Bezirksleitung noch immer oder wieder hören, dass die Germanisten durch Lukács verdorben worden seien. Ich möchte aber ausdrücklich erklären, dass es auch andere kluge Funktionäre in der Bezirksleitung gegeben hat und dass zum Beispiel der weltoffene, international anerkannte Spielplan des Rostocker Theaters sonst gar nicht möglich gewesen wäre. Auch nicht die Inszenierung von Weiß Marasat, den ja eine Mitarbeiterin des Berliner Ensembles als konterrevolutionär bezeichnet hatte, weswegen das Berliner Ensemble das Stück auch nicht zur Aufführung annahm. Dass die Grenzen zu West-Berlin dicht gemacht worden sind, erfuhr ich, als ich mit meiner Familie an der Ostsee im Urlaub war. Am 1. September sollte ich meine Arbeit als Prorektor für Studienangelegenheiten aufnehmen. Mir war klar, was mich da erwartete. Zum Mauerbau aber noch ein Wort. Wie die Bevölkerung das aufgenommen hat, wird heutzutage immer vom Ende her dargestellt, von eingeschränkter Reisefreiheit und Mauertoten. 1961 war es für den größeren Teil der Bevölkerung eine Wohltat, dass dem Ausbluten der DDR ein Riegel vorgeschoben wurde. Der BRD-Historiker Arno Peters, der auch in der DDR durch seine synchronoptische Weltgeschichte bekannt geworden war, hatte aufgerechnet, dass die DDR unter anderem durch den willkürlichen Wechselkurs jährlich Milliardenverluste erlitt. Natürlich gab es auch tragische familiäre Verstrickungen, vor allem bei Menschen, die in Ostberlin und im Umland wohnten und enge familiäre Beziehungen zu Verwandten in Westberlin hatten. Die Arbeit als Prorektor begann aber auch mit für die Universität wichtigen Veränderungen. Die letzten zwei der fünf Wohnheime in der Südstadt waren fertiggestellt, sodass wir zusammen mit den Häusern bzw. Baracken in der Tierfelderstraße und dem Heim in der Friedrich-Engels-Straße so viel Wohnheimplätze hatten, dass das Unterbringungsproblem nahezu gelöst war. Wie bekannt kamen dann noch zwei Wohnhochhäuser in der Südstadt dazu. Ich muss gestehen, ich bin also gar nicht informiert, wie das jetzt aussieht mit den Wohnheimen. Dennoch gab es Probleme für einen Prorektor. Ich erinnere mich, dass das Fernsehen zu mir kam, weil die Zahl der Studentinnen mit Kindern zugenommen hatte. Ich appellierte also an die Studentinnen, mit dem Kinderkriegen eine günstigere Zeit abzuwarten. Ich habe sicherlich nicht gesagt, wann es diese günstigere Zeit gibt. Jedenfalls hatten wir in der Tierfelderstraße ein Haus nur für Studentinnen mit Kindern eingerichtet und durch die sozialpolitischen Maßnahmen einige Zeit später war mein damaliger Appell ohnehin Vergangenheit. Am 21. August 1968 hatte ich schon meine Arbeit beim Fernsehen aufgenommen. Offensichtlich war meine Übernahme von Funktionen immer mit politisch brisanten Ereignissen verbunden. Was die Uni betrifft, kann ich also nichts sagen, auch nicht zum 9. November 1989, da ich zu dieser Zeit nicht mehr aktiv an der Universität tätig war. Und was den 1. Juli 1990 betrifft, so muss ich bekennen, dass ich da noch viel ahnungsloser bin, da mir das Datum nichts sagt. Zur Forschung und Auslandsarbeit. Ich bin mein Leben lang Einzelforscher gewesen, kenne die Forschung im Kollektiv gar nicht, die wohl für die DDR typisch gewesen sein soll. Meine Diplomarbeit habe ich zu Thomas Manns Antifaschismus geschrieben. Die Arbeit wurde in der wissenschaftlichen Zeitschrift der Universität gedruckt, auch von Thomas Mann gelobt. Meine Dissertation hatte den Titel »Wesen und Sprache der polemischen Schriften Thomas Manns«. Die Verteidigung fand am 5. Dezember 1958 statt, also genau heute vor 50 Jahren. Ich fand schön, dass dieser Termin. Mit meinen Arbeiten zu Thomas Mann, also zur Publizistik, hatte ich ein Gebiet beschritten, das bisher in der Forschung unbeachtet geblieben war und schon dadurch internationale Aufmerksamkeit fand. Die wissenschaftliche Korrespondenz reichte bis in die USA, wo es namhafte Thomas Mann-Forscher gab. Die Mitarbeit an der Rostocker Inszenierung von Peter Weismarers Zart bewirkte, dass ich mein bisheriges Habilthema fallen ließ und nun zu Peter Weiß forschte. Das wiederum führte dazu, dass ich seit der Perten-Inszenierung am 26.03.1965 an der Peter Weiß mit seiner Frau Gunilla Palmscherner-Weiß teilgenommen hatte, eine lebenslange Freundschaft mit Peter Weiß entwickelte, die durch seinen Tod am 10. Mai 1982 ihr Ende fand. Im vergangenen Jahr habe ich in einem Vortrag Probleme der Peter-Weiß-Forschung in der DDR formuliert, Zitat: Es entstand nicht nur schlechthin eine 17-jährige enge Freundschaft, sondern zugleich eine Arbeitspartnerschaft, und es sollte sich bald zeigen, dass durch die Forschungsarbeit mein Leben mit dem von Weiß auf besondere Weise verbunden war. Es kam zu einem in der Forschung nicht alltäglichen Verhältnis zwischen Subjekt, dem Forscher, und Objekt, dem literarischen Werk und seinem Schöpfer. Ich kann hier keinen Vortrag über Peter Weiß halten, möchte nur auf zwei der erwähnten Probleme eingehen. 1969 hatte der Henschel Verlag in Berlin meine Habilarbeit »Der Dramatiker Peter Weiß« als Band 1 einer neuen Reihe Theaterwissenschaft ausgedruckt, als Weiß mit seinem sowjetischen Übersetzer öffentlich polemisierte. Weiß schrieb zu dieser Zeit ein Drama über Trotzki, und das spiegelt auch die Polemik. Die Folge war, dass der von der DDR umworbene Schriftsteller zur Persona non grata wurde und mein bereits angekündigtes und einem westdeutschen Verlag zugesagtes Buch nicht erscheinen durfte. Weiß schrieb in seinen Notizbüchern: Manfreds Buch ist in den Wolf gekommen. Notizbücher 60 bis 71, zweiter Band, Seite 697. Nun wird vielleicht verständlich, warum ich sagte, dass mein Leben mit dem von Weiß auf besondere Weise verbunden war. Weiß hatte sich übrigens geirrt. Der Henschel Verlag hatte die 1000 Exemplare, die bereits aufgebunden waren, magaziniert und auf bessere Zeiten gehofft. Bei einem Gespräch mit dem damaligen Kulturminister Klaus Gysi sagte der mir, es müsse erst Gras über die Geschichte wachsen, dann könne das Buch erscheinen. Das Gras wuchs 3,5 Jahre. Als das Rostocker Theater Peter Weiß-Hölderlin vorbereitete, konnte auch mein Buch erscheinen. 1973 mit der Jahreszahl 1969. So sieht Kulturpolitik und im konkreten Fall Forschungsarbeit aus, wenn Wissenschaft und Kunst von Politik gegängelt werden. Der Vollständigkeit halber, 1977 konnte ich eine zweite, erweiterte Auflage herausbringen, bei der ich jede Unterstützung erhielt, vom Hochschulministerium wie vom Kulturministerium im Hinblick auf notwendige Reisen zum Beispiel. Und ein zweites Beispiel. In die eben erwähnte Ausgabe konnte ich ein Kapitel zur Ästhetik des Widerstands aufnehmen, die erste umfangreichere Darstellung zur Ästhetik in der DDR. Peter Weiß hatte mir bei jedem der drei Bände das jeweilige Typoskript zum Lesen gegeben und mit mir diskutiert. Mir war natürlich beim Typoskript des ersten Bandes schon klar, welche Probleme es bei einer Publizierung geben würde. Konkret war es beim ersten Band die Darstellung der Moskauer Prozesse, die ja trotz des 20. Parteitags der KPdSU nach wie vor ein Tabu waren. Vielleicht kann ich ausführlicher in der Diskussion darauf zurückkommen. Jetzt nur so viel. 1983 konnte ich die Ästhetik des Widerstands im Henschel Verlag herausbringen, als Ausgabe letzter Hand, da ich noch gemeinsam mit Peter Weiß 1982 einen Teil der vom Suhrkamp-Lektorat verschlimmerten Korrekturen, vor allem im letzten Band, rückgängig machen konnte. Hier war die Forschungsarbeit dann zugleich penible editorische Arbeit. Am Rande sei erwähnt, dass westdeutsche Forscher und Publizisten voreilig den Eindruck verbreiteten, Peter Weiß hätte für die DDR eine spezielle Fassung hergestellt. Ein kleines Beispiel für den Kampf der Systeme. Erwähnt sei aber auch, dass es ein junger BRD-Forscher war, der in einem textkritischen Vergleich diese Unterstellung ad absurdum führte. Auch über die Geschichte der Herausgabe der EDW in der DDR wie über die Geschichte meiner Weiß-Monographie habe ich ausführlicher in einem Text berichtet, der im Archiv der Akademie der Künste eingesehen werden kann, wo sich seit 2001 meine Peter-Weiß-Sammlung befindet. Hier nur so viel. Es waren neben mir auch andere, die darauf drängten, die Ästhetik des Widerstands in der DDR herauszubringen. Der wohl namhafteste und einflussreichste war Konrad Wolf. Dass dann 1987 noch eine zweite Auflage erschien, war auch für mich eine Überraschung, denn das war ursprünglich nicht vorgesehen. Zur Peter-Weiß-Sammlung im Internet kann man das Findbuch jetzt auch finden unter www.adk.findbuch.net. Zur internationalen Wirksamkeit. Dazu zähle ich die Arbeit als Gastdozent, die konsultative Arbeit für ausländische Kolleginnen und Kollegen und die Vorträge anlässlich von Auslandsreisen. Die Germanisten nahmen bei Auslandsreisen offensichtlich eine bevorzugte Stellung ein, da ausländische Institute, in denen Deutsch als Fremdsprache gelehrt wurde, immer ein Interesse hatten, deutsche Germanisten zu Gastvorträgen einzuladen oder als Gastdozenten zu beschäftigen, zum Teil aufgrund von staatlichen Abkommen. Es gab wohl am Germanistischen Institut keinen Mitarbeiter, der nicht längere Zeit im Ausland gearbeitet hätte, oft mehrfach. Mein erster Einsatz war 1959, als ich kurze Zeit vertretungsweise in Poznań, also in Posen, arbeitete. Mein zweiter und letzter, als ich 1984 als Gastprofessor an der Peking-Universität unterrichtete. Ich hatte die Professur entgegen ärztlichem Rat angenommen, obgleich es mir zu dieser Zeit gesundheitlich nicht gut ging. Aber die Versuchung war zu groß, in dem Land zu arbeiten, das für uns in der noch jungen DDR der 50er Jahre ein geheimnisvolles Traumland war. Noch dazu an der berühmtesten, wenn auch nicht ältesten Universität im Reich der Mitte. Ich hielt nicht nur Vorlesungen zum 19. und 20. Jahrhundert und Seminare zur deutschen Novelle, sondern auch Veranstaltungen zu Peter Weiß, über den übrigens ein junger Wissenschaftler des Pekinger Instituts promoviert hatte. Das eigentliche Erlebnis war natürlich das Land mit seiner großen Kultur und den großen Widersprüchen. Wie klein war aus dieser Sicht Europa mit seinen unbedeutenden Problemen? Der Bevölkerungszuwachs Chinas beträgt jährlich ca. 16 Millionen, trotz restriktiver Geburtenpolitik. Das war also die Gesamtbevölkerung der DDR, die jährlich in China neu dazukommt. Noch eine Bemerkung. Im Durchschnitt erlebt China von Alters her alle zwei Jahre eine Naturkatastrophe, Erdbeben oder Überschwemmungen. Und ich erwähne das deswegen, weil ich vor einigen Monaten die Berichterstattung vor den Olympischen Spielen und während der Olympischen Spiele so unter aller Kritik fand, dass mir das also bitter aufgestoßen ist bei allen Vorbehalten, die ich auch gegenüber einzelnen Dingen in China habe. Zur konsultativen Wirksamkeit. Trotz der Einzelforschung war Rostock in den 70er und 80er Jahren zum Schwerpunkt der Peter-Weiß-Forschung geworden. Ausländische Doktoranden und Habilitanten konsultierten mich, so aus der CSSR, aus Jugoslawien, Österreich, Frankreich, Schweden, aus der Schweiz, der Kollege, inzwischen auch Freund, ist inzwischen Professor in den USA. Und ein Doktorand aus Korea, der sich an der Freien Universität zu der Zeit aufhielt. Wissenschaftliche Verbindungen mit Kollegen aus der BRD gab es seit den 70er Jahren. Sie haben kurz vor und nach der Wende quantitativ und qualitativ zugenommen. Mit den westdeutschen Kollegen, die zu Peter Weiß gearbeitet und publiziert haben, bestehen engste Verbindungen, auch freundschaftliche. Dass die internationale Peter-Weiß-Gesellschaft mich 1990 als Ehrenmitglied berief, mag als weiterer Beleg gelten, wie auch ein übervoller Leitsordner mit Korrespondenzen zu Weiß, die ebenfalls im Archiv der Akademie eingesehen werden können. Zur Vortragsarbeit im Ausland. Wie schon erwähnt, gehörte es gewissermaßen zum Standard, dass Germanisten Gastvorträge im Ausland hielten. Mit einer Anzahl Universitäten hatte die Rostocker Uni Partnerschaftsbeziehungen. Hier war der Austausch ohnehin gang und gäbe. Darüber hinaus gab es persönliche Einladungen aufgrund wissenschaftlicher Beziehungen. So führte mich die letzte Auslandsreise nach Oslo, wo ein Kollege zu Weiß arbeitete und die Verbindung mit mir wünschte. Beide Universitäten schlossen einen entsprechenden Vertrag. Diese Reise wurde dann von der norwegischen Seite erweitert, sodass ich auch in Bergen Vorträge hielt. Andere Verbindungen bestanden traditionell schon seit Jahrzehnten, zum Beispiel mit Debrecen und Zagreb. Diese Beziehungen waren auch insofern wertvoll, als sie zusätzliche Publikationsmöglichkeiten erschlossen. Gastvorlesungen habe ich seit den 50er Jahren an den Universitäten Warschau, Posen, Wrocław, Łódź, Prag, Belgrad, Zagreb, Budapest, Debrecen, Minsk, Helsinki, Jyväskylä, Oulu, Tampere, Turku, Göteborg, Kopenhagen, Aarhus, Bredfjord, Oslo und Bergen gehalten. Dazu kamen Vorträge bei Lehrerfortbildungsveranstaltungen, zum Beispiel in Schweden und an verschiedenen Kulturzentren der DDR, zumeist in Verbindung mit Gastvorlesungen. Nach der Wende übrigens auch ein Vortrag für das Goethe-Institut in Stockholm anlässlich einer Peter-Weiß-Woche. Damit möchte ich schließen.
Vielen Dank. Zunächst einmal gratulieren wir zum goldenen Doktorjubiläum. Das dürfte da hinkommen mit 50 Jahren. Ausgezeichnet. Wenn er auf Eject. Links über den Steckern des Mikrofons. Da. Ja, das kriegen wir schon. Und ist wieder los. Also nach der Gratulation dürfen wir uns bedanken für diesen eindrucksvollen Bericht. Ich eröffne jetzt die Aussprache, führe auch die Rednerliste und möchte jetzt um Wortmeldungen bitten. Ja, Kolja.
Sie sprechen vom Mauerbau als Wohltat. Können Sie vielleicht dazu was genauer sagen?
Ja, ich habe Ihnen ja gesagt, das war damals als Wohltat empfunden worden, dass nicht mehr mit dem Wechselkurs, der ja ein Schwindelkurs gewesen ist, Geld gemacht werden konnte auf Kosten der DDR. Es war doch so, wenn, galt ja also vor allem für Ostberliner und für Leute, die im Umland von Berlin wohnten, wenn die in Westberlin als Putzfrau arbeiteten und dort, was weiß ich jetzt, 50 oder 100 D-Mark bekamen, dann konnten sie das umtauschen und hatten die fünffache Summe in DDR-Mark. Das, was ein anderer also im Monat verdiente, hatten die mit ein paar Stunden verdient. Etwas anderes, die DDR hatte ja anerkanntermaßen gute optische Geräte. Und es war damals also durchaus möglich, von Westberlin aus in Ostberlin einzukaufen und für billiges Geld diese Fotoapparate zum Beispiel zu kaufen, für billiges Geld deswegen, weil der Westberliner sein Geld umrubeln konnte und dann also für eine D-Mark, ich weiß jetzt nicht wie da nun der Kurs war, vielleicht nicht 5 Euro, nicht 5 Mark, aber 4 DDR-Mark bekam, sodass er also einen Bruchteil dessen bezahlte, was man normalerweise für diese Geräte bezahlen musste. Und das war also eine erhebliche Diskussion in der DDR-Bevölkerung. Was natürlich auf der anderen Seite gerade die Ostberliner und die im Umland wohnten auch wieder die Leidtragenden in erster Linie waren, hing damit zusammen, dass es natürlich viele verwandtschaftliche Beziehungen zwischen Ostberlin und Westberlin gab und dann also mancher Schwierigkeiten hatte, aus Ostberlin zu seinen Eltern nach Westberlin zu gehen.
Gut, jetzt habe ich Jan Wüstenberg.
Ja, von mir auch nochmal vielen Dank für den doch eindrucksvollen Vortrag Ihres Lebens. Mich würde interessieren, wie Sie sich auch in Ihren politischen Ansichten entwickelt haben. Also Sie haben ja gesagt, wie sehr Sie eben durch die DDR in Bereiche kommen konnten, die infolge auch Ihrer Herkunft aus Breslau und der Verletzungen und so weiter sonst vielleicht nicht möglich gewesen wären. Zugleich sind Sie darauf eingegangen, dass sie eben etwa bei der Veröffentlichung von Büchern nicht die Möglichkeit hatten und dass, Sie haben ja aus dieser Akte zitiert, man auch sich gegenüber ihrem, wenn man so will, Klassenstandpunkt in Anführungszeichen kritisch geäußert hat. Und mich würde das Ganze aus Ihrer Sicht interessieren, wie hat sich Ihre Sicht, Ihre Einstellung zur Partei gewandelt? Gab es innerhalb der Partei Probleme, die Sie bekommen haben, beziehungsweise haben Sie, können Sie Ereignisse benennen, bei denen sich diese Einstellung verändert hat?
Also wie das 1958 aussah, habe ich Ihnen gesagt, es ist schwierig im Jahre 2008 zu sagen, wie habe ich also damals gedacht, aber es ist also sicherlich so gewesen, dass ich für die Dummheiten Einzelner nicht die Partei verantwortlich gemacht habe und sich mein Klassenstandpunkt, den man mir ja abgesprochen hatte, wie das Zitat zeigt, das ganze Zitat ist also so dumm, dass sich der nicht verändert hatte. Aber im Laufe der Geschichte der DDR, bei den vielen Fehlern und der Stagnation dann vor allem in den letzten Jahren und auch im Zusammenhang mit der Freundschaft mit Peter Weiß hat sich natürlich mein immer kritischer Blick weiter geschärft. Ich weiß ja, was also Peter Weiß erlebt hat und das hatte ja sofort auch immer für mich Konsequenzen. Jetzt nicht, dass man mir Schwierigkeiten gemacht hätte, aber natürlich bewegt einen das, wenn also jetzt ein enger Freund auf einmal Persona non grata ist. Und ich habe ja also in der Frühzeit Funktionen gehabt. An der ABF war ich stellvertretender SED-Vorsitzender, hieß es damals noch. Ich war also, wie gesagt, Prorektor für Studienangelegenheiten. Ich hatte dann also den Wissenschaftsbereich Kultur, Musik und Kultur, Kunst und Musikwissenschaft, so hieß er, den ich, wie gesagt, nicht gern übernommen hatte, aber letztlich einsehen musste. Aber ich habe in den letzten Jahren keine Funktion mehr übernommen. Mag auch mit der Gesundheit zusammengehangen haben, aber es hing auch damit zusammen, dass ich mich irgendwie zurückzog, ohne dass ich zum Gegner der DDR geworden wäre.
Vielen Dank. Das war Manuela. Ja.
Meine Frage ist weder politisch noch hinsichtlich der Universitätsarbeit, sondern eher persönlicher Art. Und zwar, wie Sie nach der Arbeit mit der Zusammenarbeit mit dem Volkstheater auf dem Marassat andere Inszenierungen in der BRD betrachtet haben und auch die Wiederaufnahme Marassats in die Spielpläne, unter anderem in Stockholm diesen Jahres oder auch zurzeit in Hamburg mit Marassat ja wieder aufgeführt. Wie Sie die verfolgen, diese Aufführung, und wie Sie sie betrachten, auch durch Ihre extreme Zusammenarbeit auch mit dem Volkstheater, und da Sie auch sehr tief mit in der Materie stehen.
Ja, ich kenne also leider die Stockholmer Inszenierung nicht. Ich weiß nur, ich kann Ihnen jetzt gar nicht mehr sagen, ob das mir Gunilla gesagt hat oder ob das Professor Jürgen Schutte mir erzählt hat. Die Inszenierung ist wohl nicht so ganz glücklich gewesen, aber ich kann kein Urteil erlauben. Ich habe sie nicht gesehen. Und das Gleiche gilt für die Hamburger. Ich habe nur in der Presse was gelesen, aber Rezensionen sind Rezensionen und ich übernehme diese Meinung nicht, solange ich die Inszenierung nicht selbst gesehen habe. Und was also die Arbeit mit dem Volkstheater betrifft, ich habe ja an allen Peter Weiß Inszenierungen des Volkstheaters als wissenschaftlicher Berater mitgearbeitet. Auch an einigen anderen Inszenierungen, Hochhut etwa oder Kretz und ich weiß nicht wen noch. Ja, was möchten Sie da dann ganz konkret wissen?
Vielleicht nochmal zur Inszenierung gleichzeitig in der BRD, wie Sie da die Inszenierung aufgefasst haben.
Ach so, ja, ich kenne diese Inszenierung ja, ich glaube, ausschließlich auch nur aus Rezensionen. Und in meinem Buch habe ich das auch immer deutlich werden lassen. Ich konnte also immer nur den Rezensenten sprechen lassen. Und meistens ist es ja dann doch so, dass in der Presse eine bestimmte Meinung sich durchsetzt. Also, sodass man sich dann doch schon etwa ein Bild machen kann. Aber gesehen habe ich diese Inszenierung nicht. Ich habe eine in Finnland gesehen, eine sehr schöne, und ich habe eine in Polen gesehen, aber keine in der BRD. Da hätte ich dann zu einer Inszenierung fahren müssen, und obgleich ich also viel gereist bin, aber das wäre nicht möglich gewesen. Wie zum Beispiel auch etwas anderes nicht möglich. Ja, na gut, machen wir weiter. So.
Ja, jetzt habe ich Björn Kutz.
Ja, Sie sprachen vorhin von der Kritik, die Ihnen seitens der Universitätsleitung in persona Professor Heidorn angetragen wurde, im Zusammenhang mit der Zusammenarbeit mit dem Volkstheater. Ist es bei dieser, sagen wir mal, verbalen Kritik geblieben oder hat es mehrere Diskussionen darüber gegeben, wurde Ihnen vielleicht nahegelegt, mit der Zusammenarbeit aufzuhören,
nein.
Wie kann man sich das vorstellen?
Nein. Man muss also wissen, dass wir ja befreundet gewesen sind. Als ich Studentenratsvorsitzender war, war Günter Heidorn Schriftführer. Wir kannten uns also sehr gut aus dieser Zeit, waren auch tatsächlich befreundet, und als er da in, weiß gar nicht bei welcher Gelegenheit, diese Kritik losließ, konnte ich also im Grunde nur lächeln. Nicht, das ist also etwas völlig Folgenloses gewesen. Es ist eigentlich etwas gewesen, was er sich hätte sparen können. Aber er hatte letztlich ja recht. Der Arbeitgeber war die Universität. Und die hat uns auch bezahlt. Und wir haben Stunden im Theater zugebracht. Also ich kann gar nichts dagegen sagen. Aber auf der anderen Seite wurde von uns ja gefordert, diese Zusammenarbeit mit der Praxis.
Weitere Fragen, bitte.
Sie haben eben nochmal über die Kritik von Herrn Heidorn gesprochen, und Sie haben auch vorher erwähnt, dass bestimmte Ihrer Schriften als konterrevolutionär, sag ich mal so, kritisiert worden. Wie sind Sie damit umgegangen, darf daraus irgendwelche größeren Konsequenzen oder kennen Sie Kollegen, die daraus irgendwelche größeren Konsequenzen, also dass sie ihren Namen der Zeitung lesen mussten, verspüren?
Man frisst ja vieles in sich rein. Ich bin in den 50er und 60er Jahren magenkrank gewesen. Die Ursache kenne ich nicht, aber ich könnte mir also gut vorstellen, dass bestimmte Dinge, die einem damals auf die, ja, auf den Magen geschlagen sind, mit dafür verantwortlich waren, dass ich also Magenschleimhautentzündung hatte, dass ich Magengeschwüre hatte. Ja, wie ist man damit umgegangen? Dieses Jahr, welches Jahr war es nun eigentlich, 58? Ach, ja, dieses Jahr war also wirklich ein sehr schlimmes Jahr. Es wurden auch andere Germanisten kritisiert, darunter auch ein Freund, Dr. Jahn, dessen Frau war jahrelang stellvertretende Direktorin der ABF. Als ich die Aufnahmeprüfung an der ABF hatte, leitete sie die Prüfungskommission. Ich kannte sie vom Ansehen von daher schon. Und Jan war schon ein älterer Kollege, ich glaube auch Emigrant. Und er hatte das also nicht mehr ausgehalten, wobei allgemein gesagt wurde, dass der treibende Keil die Frau gewesen wäre. Die sind also dann in die BRD gegangen, was damals ja noch relativ einfach war. Aber sie hatten immerhin in der Gartenstadt ein Haus, also sie haben schon was zurückgelassen. Sie hatten zwei Kinder, für die es ja also auch ein Problem gewesen ist. Und ich kann jetzt nicht sagen, dass er war in Hamburg oder war in Bremen. Er hat dann dort also auch als Germanist gearbeitet. Werner Jahn.
Das war die Frage von Daniel Münzner. Weitere Fragen?
Ich meine, Sie können auch immer nachfragen. Ich bin, wie gesagt, ein alter Mann, was zu merken ist. Und da bricht der Faden dann manchmal auch ab. Also fragen Sie ruhig nach, wenn ich die Frage nicht ausreichend beantworte.
Ja, Axel Büssen.
Sie sprachen auch von der Gängelung der Wissenschaft durch die Politik. Ihre Arbeit zum Antifaschismus von Mann, war die frei von Gängelung? Konnten Sie die völlig frei machen?
Völlig,
oder?
Ja.
Und die zweite Frage, die sich daran anschließt, würde diese Arbeit auch heute noch so bestehen, wie sie damals geschrieben wurde? Ist sie auch heute noch aktuell oder würde man sie heute anders schreiben? Auch ohne Zustimmung meines.
Ja, dann müsste ich mir erst nochmal wieder durchlesen, um die Frage dann wirklich zu beantworten. Aber was also die Forschungsarbeit damals betraf, das war völlig ohne Gängelung. Ich erinnere mich also an diese Arbeit besonders gern deswegen, weil das so die ersten Erfolgserlebnisse waren über die Emigrationszeit von Thomas Mann zu arbeiten, und darum ging es ja, bedeutete ja, dass ich Emigrationszeitschriften einsehen musste, die es an deutschen Universitäten nur in ganz geringem Umfang gab. Ich glaube, ich habe damals sehr viel Literatur von der Universitätsbibliothek oder Landesbibliothek oder was weiß ich, München bekommen. Sehr viel überhaupt aus westdeutschen Universitäten, was damals gar kein Problem war. Das hatte sich später ja geändert. Je kälter der Krieg war, umso schwieriger waren dann auch die Beziehungen, obgleich man also natürlich immer, obgleich es immer diesen Leihverkehr mit dem Ausland, und dazu gehörte ja auch die BRD, gab. Sie werden das noch besser beurteilen können. Aber es waren eben die ersten Jahre, die wirklich so eine richtig glückliche Zeit auch in dieser Hinsicht waren. Wobei ich auch später, das muss ich also auch sagen, nie Probleme hatte, jetzt diese Literatur zu bekommen, die man also in der Berliner Staatsbibliothek nur in einem kleinen Raum einsehen konnte.
Weiteres?
Wobei ich also auch sagen muss, ich glaube, dass auch immer ein bisschen Beharrlichkeit und Durchstehvermögen dazu gehörte, etwas durchzusetzen und sich nicht gleich abweisen zu lassen, wenn jemand gesagt hat, nee, das geht aus den und den Gründen nicht. Ja, vielleicht da das, was ich vorhin an sich schon sagen wollte, als Peter Weiß 1982 starb und ich telefonisch die Mitteilung bekam, war für mich klar, dass ich zur Beerdigung fahre. Ich war wenige Wochen vorher noch bei Weiß gewesen, er hatte mich eingeladen zur Inszenierung seines letzten Stückes des neuen Prozesses, den er zusammen mit seiner Frau inszeniert hatte. Und wir waren auch kurz davor noch in Berlin zusammen. Und es war also für mich klar, natürlich fährst du zur Beerdigung. Und ich bin dann wirklich ein politischer Mensch gewesen. Ich kannte die Gesetze, aber ich war in dem Augenblick so naiv, dass ich also zur Volkspolizei ging und einen Antrag stellte, dass ich zur Beerdigung meines Freundes nach Stockholm fahren wollte. Und der wurde natürlich sofort abgelehnt. Ich war ja nicht mit Weiß verwandt. Das entsprach ja nicht den Bestimmungen, was ja korrekt war von Seiten dieses Beamten oder Angestellten. Und ich habe dann wohl mit dem Rektor, mit Professor Brauer gesprochen. Und taucht Heidorn wieder auf. Der hat mit Heidorn gesprochen, der damals stellvertretender Minister für Auslandsbeziehungen war. Und ich bin dann also zur Beerdigung gefahren als Vertreter der Universität Rostock, was also dadurch motiviert werden konnte, weil die Universität Rostock Peter Weiß den Ehrendoktor angetragen hatte. Kann man natürlich sagen, naja, das kann nicht jeder machen, aber ich fand es also für richtig und habe das auch durchgesetzt.
Weitere Fragen bitte. Ich darf noch einmal den Aspekt vertiefen, den Daniel Münzner angesprochen hat. Also was Sie zitieren aus der Ostsee-Zeitung, das war also nach meinem Eindruck so etwas wie fast ein wissenschaftliches Todesurteil, wenn man Ihnen also den Klassenstandpunkt absprach, hatte das in gar keiner Weise irgendwelche Folgen. Das heißt, Sie mussten ja schon sehr mutig sein, das einfach so zu schlucken und zu tun, als sei nichts. Aber wenn in einer Zeitung so etwas stand, hatte das doch in der Regel Folgen, oder nicht für Sie?
Ja, wissen Sie, es wird ja immer wieder erzählt, dass ein DDR-Bürger an einem Tag eine hohe Parteistrafe bekommt und am nächsten Tag eine hohe staatliche Auszeichnung. Das hat sich nicht unbedingt widersprochen. Da gibt es also wirklich viele Belege, dass sowas passierte. Das war zu der Zeit also kein Todesurteil. Es war so, dass es einem an die Nieren ging. Und wie gesagt, Werner Jahn hat das also auf die Dauer nicht ausgehalten, aber das waren also mehr diese Konflikte zwischen Kühne, Bremer und Kühne und uns. Und es ist dazu ja, hatte ich erwähnt, nicht dieser Vortrag gehalten worden, da ist ja eine Menge Material auch auf den Tisch gekommen. Das hatte also nur irgendwelche Folgen nicht. Ich hatte ja extra dann angeschlossen, die Bemerkung, 3 Jahre später war ich Prorektor für Studienangelegenheiten. Da waren aber inzwischen auch andere Funktionäre in der Bezirksleitung. Ja, es ist natürlich alles immer abhängig von Personen.
Darf ich da noch eine weitere Rückfrage stellen? Dann Björn Gutz. Ich habe aus den Akten der Germanistik oder hatte den Eindruck, als ich sie mir im Frühjahr ansah, dass im Grunde persönliche Differenzen auf der Parteiebene ausgetragen wurden. Also gerade was Kühne angeht, der ja wohl ein sehr eitler und rechthaberischer Mann war, zumindest wenn man das aus den Akten sieht. Dass also persönliche Differenzen, die wir ja auch kennen unter uns, auch hier, nicht wahr, bei den Lehrenden, dass die auf der Parteiebene scheinobjektiviert über ideologische Standpunkte ausgetragen wurden. Ich weiß nicht, würden Sie das so bestätigen?
Ja, ganz genau. Ganz genau.
Gut, Björn Kutz.
Sie sprachen vorhin davon, dass Sie zum 9. November 1989 nicht mehr so viel sagen können, zumindest aus Sicht der Universität, da Sie ja da nicht mehr Mitglied der Universität waren. Aber mich würde doch interessieren, wie aus Ihrer Sicht die Diskussion, sagen wir mal, der letzten 5-6 Jahre mit Einsatz der Perestroika in der Sowjetunion, Glasnost, das wurde ja auch in der DDR rezipiert, gerade auch von Jugendlichen, von Studenten, wie Sie diese Diskussion an der Universität wahrgenommen haben, vielleicht auch speziell in Ihrem Wissenschaftsbereich.
Ja, in meinem Wissenschaftsbereich wen ja. Wissen Sie, wir waren ja so ein Dienstleistungsbetrieb, hatten keine eigenen Studenten, lehrten an den verschiedensten Fakultäten. Kaum jemand, der nur bei den Germanisten war, also das galt für mich. Aber so in den letzten 2 Jahren, würde ich sagen, da ist die Unzufriedenheit speziell auch in der Parteiorganisation mit der unbeweglichen Politik der Parteiführung immer lauter geworden. Wir haben also da auch sehr offen meine Meinung gesagt, dass also so eine Rückmeldung von der Bezirksleitung kam, wie ich es erwähnt habe. Die sind durch Lukács verdorben, was also völliger Blödsinn ist. Zeigt das eben. Also für mich war eigentlich damals ziemlich klar, dass wir aus dieser Situation nicht rauskommen. Ich sah da keinen Ausweg, aber ich bin also auch nicht überrascht worden über die Entwicklung, wie sie dann 1990 vor sich ging. Ich bin Germanist. Ich kenne Friedrich Wolffs Dramen Der arme Konrad und die Matrosen von Katerow. Kennt niemand mehr, nein. Der arme Konrad und die Matrosen von Katerow. Wenn man die gelesen hat, es geht beide Male um gescheiterte Revolution. Dann konnte man sich ausrechnen, wohin das geht, dass die DDR verloren ist. Das war alles so dumm und unprofessionell angefangen, der ganze Vereinigungsprozess. Das konnte also für uns nur da enden, wo es geendet hat. Ja, ich hab mir hier also noch mitgebracht. Hatten wir das mal rausgeschrieben, auch wieder von der Ostsee-Zeitung, aber nach der Wende, da hatte der Rostocker Nachwenderektor,
der heißt Mies.
Ja, Professor Mies, ja. Der hatte nach 8-jähriger Tätigkeit bekannt, dass er Abwicklung und erneute Bevormundung durch staatliche Stellen nach wenigen Monaten demokratischer Universitätsreform als Willkürakt empfand. Und dann heißt es wörtlich: Ehrenüberleitungs- und Übernahmeverfahren an sich schon tiefe Einschnitte in das Leben eines Wissenschaftsbetriebes, wurden mit drastischer Personalreduzierung gekoppelt. 3000 Mitarbeiter verließen die Universität, 1000 von ihnen musste gekündigt werden, die Medizin wurde auf 80% reduziert, alle anderen Fakultäten auf 35%. Es ist mir so schwer gefallen, mittragen zu müssen, wie mit dem Lebenswerk von erfahrenen Wissenschaftlern umgesprungen wurde. Waren sie durch 2 Prüfungen gekommen, durften sie sich um ihre eigene Stelle bewerben. Bekamen sie diese nicht, wurde ihre Laufbahn mit Arbeitslosigkeit schlagartig beendet. Das hatte ich mir humaner vorgestellt. Ich habe das ja alles nicht mitgemacht, weil ich also seit Anfang 89, als noch keiner ahnte, was sich da in diesem Jahr tun wird, die Invalidisierung lief. Und dadurch kann ich also selbst überhaupt nichts sagen zum Jahr 89 oder 90. Ich weiß das nur von Kollegen und ich weiß natürlich, mir wäre es nicht anders gegangen.
Daniel Münzner.
Sie haben ja relativ viel Erfahrung im Bereich Theater. Mich würde interessieren, wie Sie die Unterschiede der westdeutschen Theaterkultur, der Rolling Theaterkultur und der DDR-Theaterkultur anschauen.
Peter Weiß hatte das Rostocker Theater, und das gilt, glaube ich, doch im Großen und Ganzen fürs DDR-Theater deswegen so gelobt, weil es Autorentheater ist. Dass das Theater also die Intention des Autors auf der Bühne umsetzen wollte, was natürlich auch einen Spielraum hat. Während es in der BRD sich, weiß nicht seit wann, zu einem Regietheater entwickelte. Das, worüber jetzt Theater in der oder Theaterschaffende in der ehemaligen DDR auch klagen. Dass also der Regisseur das Stück als Rohstoff benutzt und dann seine Genialität spielen lässt und das Stück dann unter Umständen mit dem, was der Autor mal geschrieben hat, nicht mehr viel zu tun hat. Was auch mal zu einer großartigen Inszenierung führen kann, würde ich gar nicht bestreiten.
Weitere Fragen? Ich habe noch einige Fragen hier stehen, möchte eine jetzt stellen. Sie haben mit einer gewissen Zurückhaltung die Übernahme der Professur für Ästhetik dargelegt. Ja. Woher kam dieses Unbehagen? Das konnte ich eigentlich, musste man das sagen, oder ein grandioser Aufstieg, oder war es das nicht?
Nö, ich bin Germanist gewesen, ja. Und ich hätte natürlich gern weiter germanistische Lehrveranstaltungen gehabt, die ich dann also erst in den letzten Jahren hatte. Ich kann gar nicht sagen, ab wann das wieder war. Und das spielte eine Rolle. Es war ja eine Einführungsvorlesung in die Ästhetik für das erste Studienjahr, also für die Germanisten damals verbindlich. Die Veranstaltungen an anderen Lehrveranstaltungen hatten einen etwas anderen Charakter. Und so eine Einführungsvorlesung ist auf die Dauer natürlich auch nicht befriedigend für eine Lehrkraft. Das waren eigentlich die Gründe.
Aber noch in diese Rückfrage. Wir hatten ja einen Parallelfall, das war vor 2 Jahren jetzt schon, dass Martin Gunther als Wissenschaftshistoriker berufen wurde, auch zugeordnet der Sektion Geschichte, aber dort nicht unterrichten durfte. Was ich also nicht nachvollziehen kann, ich komme ja auch aus einem anderen Land, was diese Dinge angeht. Für mich hätte es nahegelegen, also den Manfred Heiduck sofort zu importieren, zu den Germanisten und in den Lehrbetrieb einzubeziehen. Haben Sie irgendwelche Vorstellungen, warum das nicht geschah? Man hat doch Ihre Sachkompetenz im Grunde verschenkt oder in diesem Falle, wie Sie sagen, direkt abgeschoben auf einen Reserveposten, so eine Feuerwehr, die überall rumfährt und hier ein bisschen löscht und da ein bisschen Wasser ausgießt, aber Ihre Fachkompetenz war doch gar nicht gefragt. Und wenn das der Grund des Unbehagens ist, verstehe ich das auch. Aber was ist das für ein Wissenschaftssystem?
Naja, das hängt also sicher auch damit zusammen, dass ja dieser Wissenschaftsbereich Kultur, Kunst und Musikwissenschaft gebildet wurde. Die beiden Kunstwissenschaftler, die nicht leben und nicht sterben konnten und jetzt also zumindest in einen Organismus wieder reinkamen, die Musikwissenschaftler, das waren glaube ich 5 Kollegen damals noch oder 6 sogar, die also auch damit eingebunden wurden, und dann ein Kollege, der die ein Slavist übrigens, der die Kulturtheorie vertrat, und ich, der die Ästhetik vertrat. Und da war es natürlich auch wieder für die Universitätsleitung naheliegend und bequem, mir diesen Wissenschaftsbereich aufzuhängen. Es musste ja ein Leiter des Wissenschaftsbereichs gefunden werden.
Aber forschen konnten Sie?
Ja, ich habe also Forschung unterbrechen, etwas unterbrechen müssen in der Zeit, als ich beim Fernsehen gearbeitet habe. Nein, Forschung, also mir hat niemand in die jemand in die Forschung reingeredet.
Weitere Fragen? Dann komme ich jetzt nochmal auf den Praxisbezug. Es war ja Gegenstand der dritten Hochschulreform, vertragliche Beziehungen zwischen Theorie und Praxis herzustellen, konkret zwischen den Wissenschaftsbereichen und den Betrieben oder Institutionen der Region, die eher produktiv tätig waren. Bei den Naturwissenschaften weniger ein Problem, die Ingenieure mit eben der Schiffstechnik bzw. mit den Werften. Das brauche ich nicht auszuführen. Aber bei den Geistes- oder Gesellschaftswissenschaften hatten wir immer ein gewisses Problem. Ja, wo haben die sich dann angebunden? Und hier wäre es ja naheliegend gewesen, dass Ihre Zusammenarbeit mit dem Theater genau in das Muster fiel, nämlich Zusammenarbeit zwischen Theorie und Wissenschaft vertraglich abgesichert. Was Sie berichten, ist aber mehr, dass das vielleicht nicht so gern gesehen wurde oder dass es nicht so in das Muster passte. Dazu hätte ich gerne noch etwas gehört.
Das trifft so nicht ganz zu. Ich hatte schon gesagt, dass der Rektor Professor Schick in einer vom Theater immer alle 2-3 Jahre herausgegebenen Spielplanvorschau, das war immer ein sehr schönes Heft, ein Artikel hatte, in dem er also auch auf diese Zusammenarbeit einging und diese Zusammenarbeit begrüßte. Das, was also Günter Heidrun gesagt hatte, hat im Grunde das gar nicht tangiert. Also es blieb eigentlich doch der Eindruck entstehen, dass es eine Leistung ist, dass hier Wissenschaftler und Theaterschaffende zusammen arbeiteten. Sinn dieser Zusammenarbeit nach der Hochschulreform war, und das konnte man also lesen in dem Schreiben, das ich vom Staatssekretär hatte, und auch in den Weimarer Beiträgen. In den Weimarer Beiträgen 1966, glaube ich, also noch vor der dritten Hochschulreform, ist von mir ein langer Aufsatz über den Marassat veröffentlicht worden in 2 Heften, und die Redaktion der Weimarer Beiträge hatte eine Seite vorgespannt und dabei also auch auf diese Zusammenarbeit hingewiesen als Leistung und als wünschenswert. Aber es klang bei dem Brief, wie auch hier in diesem Artikel immer durch, die Wissenschaftler sind diejenigen, die jetzt die Theaterschaffenden, ich sage es jetzt mal, auf den rechten Weg führen, oder was also natürlich völliger Unsinn war. Sie alle kennen Hans Anselm Perten nicht mehr. Das ist also so ein selbstständiger Mann gewesen. Wir haben freundschaftlich zusammengearbeitet. Und das war also auch nur möglich, weil ich unabhängig war und weil er unabhängig war. Als ich dann später das Fernsehstudio hatte und auch wieder mit Perten zusammenarbeitete, klappte die Zusammenarbeit schon nicht mehr so, weil ich natürlich meine Interessen als Studiodirektor, also Plantreue und so weiter, durchsetzen musste. Und er setzte seine Interessen durch, wenn wir also Schauspieler brauchten.
Erwarte mich Fragen von Ihnen.
Das ist so ein Beispiel, wie konkret eigentlich immer solche Beziehungen sind.
Bitte, nochmal. Ja, Manuela.
Zu der ersten Frage, die Sie dabei auf wessen Anraten kam diese Initiative, dass Professor Dr. Bauer Herrn Weiß die Ehrendoktorwürde angetragen hat, und wie haben Sie als Freund reagiert oder das verstanden auch, dass Peter Weiß diese Ehrendoktorwürde abgelehnt hat?
Da habe ich also auch einen langen Artikel, einen sehr langen Artikel in der Akademie der Künste. Ich habe das also, weil ich eigentlich der bin, der das von Anfang bis zu Ende miterlebt hat, habe ich das da zu Papier gebracht. Das ist also eine lange Geschichte. Sie wollen ja auch nach Haus. Achso, nee, noch nicht drei Viertel, ja, kann ich zumindest andeuten. Irgendwann, ich konnte es nicht mehr feststellen, wann es war, kam Perten und ich mal auf die Idee, wahrscheinlich war es seine Idee, dass man Peter Weiß im Zusammenhang mit seinen Dokumentarstücken, war das ja leicht zu motivieren, die Ehrendoktorwürde antragen sollte. Ich hatte dann, als ich mal wieder mit Weiß zusammen war, mit ihm darüber gesprochen und er sagte nein, nein, und er wollte also nicht. Und was für mich erledigt. Und ein paar Jahre später, wieder bei irgendeiner Gelegenheit, das Theater gastierte in Schweden, da kam Weiß auf mich zu und sagte, also jetzt würde ich eigentlich doch die Ehrendoktorwürde annehmen. Und dann habe ich das also erstmal abzusichern versucht in Berlin, damit da nicht noch irgendjemand dazwischen funkt, wenn wir den Antrag stellen. Hatte mit Professor Brauer gesprochen, der also auch sehr dafür war, der dann also den Brief schrieb, den ich wohl, wenn ich mich richtig erinnere, vorbereiten musste, was in dem Fall ja auch verständlich ist. Und dass Peter Weiß dann zuletzt doch absagte, hatte also mehrere Ursachen. Weiß war inzwischen schwer krank. Er hatte immer ein ambivalentes Gefühl, wenn er Ehrung annehmen sollte. Er hatte sich immer sehr viel, oder er hatte immer sehr große Schwierigkeiten, wenn er dann einen Vortrag zum Dank der Ehrung annehmen sollte, vor dieser angetragenen Ehrenpromotion, hatte er vom Minister für Deutsche Einheit, so hieß er nicht, oder?
Gesamtdeutsche Minister, wenn Sie das meinen.
Ja, ja, da hatte er einen Preis bekommen für die Ästhetik des Widerstands und bereitete auch einen Vortrag vor, und letztlich ist er krank geworden, bevor er dann dahin fahren sollte, um den Preis entgegenzunehmen. Das nur so als Beispiel. Es war natürlich eine Krankheit, die damit zusammenhing, dass er einfach diesen Stress nicht gewachsen war. Und im Falle der Ehrenpromotion spielte eine Rolle, dass kurz nach dem Rostocker Angebot auch die Universität Marburg ihm das antragen wollte. Das bedeutete für ihn zwei Dankesreden vor wissenschaftlichen Gremien. Dazu kam, dass zwar die Ästhetik des Widerstands in der DDR erscheinen sollte, aber noch nicht erschienen war und er dem Frieden nicht traute, was ich auch verstehen kann. Und Sie haben ja die Begründung gelesen in seinem Brief an den Rektor. Da hat er das dann auf seine Kindheit zurückgeführt, dass er eigentlich nie was mit der Wissenschaft zu tun hatte und die Schule abgebrochen hat und was weiß ich. Das ist natürlich alles nur Vorwand gewesen. Der eigentliche Grund für mich ist der schlechte Gesundheitszustand und die Skepsis, ob die Ästhetik des Widerstands tatsächlich in der DDR erscheint. Ich meine, da gibt es ja also auch wieder noch eine große Geschichte zu erzählen, wie die Ästhetik des Widerstands in der DDR erscheinen durfte, nachdem es also ewiges Schweigen gegeben hatte und außer meinem Kapitel in meinem Buch kaum etwas über die Ästhetik in der DDR zu erfahren war, ist es letztlich, und das ist also für viele heute auch nicht einfühlbar, es ist Honecker gewesen, der gesagt hat, die Ästhetik des Widerstands muss erscheinen. Und das hatte also auch wieder Gründe, hier kann ich natürlich auch nur spekulieren. Es gab einen Gegner von Honecker, das war Karl Mewis. Und Karl Mewis war in den 50er und wohl noch 60er Jahren, weiß nicht wie lange, erster Sekretär der Bezirksleitung der SED in Rostock. Der den Wissenschaftlern ab und zu die Leviten gelesen hat, ein Kotzbrocken war, aber andererseits was getan hat für die Infrastruktur Rostocks. Dass Rostock eine gute Entwicklung hatte, war damals ihm weitgehend zu verdanken. Auch die Autobahn nach Warnemünde, die ein Schwarzbau gewesen ist. Und eines Tages klingelte dann bei mir das Telefon und Mewis fragte mich, 1981 war es, ob er mich mal sprechen könnte. Und dann kam er nach Rostock mit seiner jungen Frau und hoffte, dass er von mir erwirken kann, dass die Ästhetik nicht rauskommt. Was also damit zusammenhängt, dass sein Bild in der Ästhetik ein bisschen anders aussieht, als es die Geschichtswissenschaft bis dahin und er selbst auch bis dahin verbreitet hatten. Und sein großer Feind, Kapitän, ja, der SPD, in der SPD, dann früher KPD. Und
was Sie meinen, Herbert Wehner?
Herbert Wehner, der ja auch zusammen mit ihm im schwedischen Exil war. Und Weiß beschreibt ja auch, wie Wehner verhaftet worden ist, als er sich da irgendwo bei seiner Geliebten unterm Bett versteckt hatte. Aber der offensichtlich kein Verräter gewesen ist, von Mewis aber als Verräter dargestellt worden ist. Und zu der Zeit hatte sich auch das Wehner-Bild in der DDR verändert. Und hatte sich auch der Kontakt Honecker-Wehner hergestellt, sodass also Honecker auch nicht wollte, dass der Mewis weiter diese Kreise stört. Nun kommt hinzu, ein Jugendfreund Honeckers, der von Mewis aus Schweden nach Deutschland geschickt worden ist, ins faschistische Deutschland. Der ist von den Faschisten verhaftet und getötet worden. Und das sind also alles so Dinge, die ja letztlich schwer fassbar sind, aber die dann eben bei solchen Entscheidungen irgendwo doch eine Rolle spielen, sind alles nur Menschen. Hinzu kommt natürlich, dass das Verhältnis zur Sowjetunion sich geändert hatte, die DDR selbstbewusster aufgetreten ist und nicht mehr jedes Mal, wenn der sowjetische Botschafter ins DDR-Ministerium kam oder zum Politbüro kam und sagte, also dass dieses oder jenes Buch darf nicht erscheinen und man dann also auch gleich gesprungen ist. Die Zeiten waren vorbei, sodass man da also auch gegenüber der Sowjetunion keine Skrupel hatte, die Ästhetik des Widerstands hier herauszubringen.
Noch eine Frage, ich habe noch eine. Vielleicht als letzte Frage. Sie haben gesagt, ich habe mich als ABF-Student und Absolvent nicht verbiegen lassen. Können Sie das näher ausführen?
Ja, ich habe also da nicht irgendwie selbstkritisch Stellung genommen. Das widerspricht mir sowieso. Wir haben es ja in der DDR gelernt, Kritik und Selbstkritik. Ja. Und wenn ich einsehe, dass was falsch gemacht ist, dann sage ich das auch. Aber wenn ich es nicht einsehe, dann hat man bei mir auf Granit gestoßen.
Granit.
Ja, ich bin also mitunter sicher auch so ein bisschen in den Ruf gekommen. Der Heiduck ist ein Pessimist, was also nicht stimmt. Ich bin immer ein Skeptiker gewesen, aber Skeptiker ist was anderes als Pessimist. Und dann hatte ich wohl mitunter auch so ein bisschen, so in den letzten Jahren würde ich denken, oder auch vorher schon, so ein bisschen Narrenfreiheit. Ich weiß es nicht, hatte so manchmal das Gefühl.
Ja gut, aber es ist doch ein schönes Schlusswort. Granit lässt sich eben nicht verbiegen. Da beißt sich jemand anders die Zähne aus. Und insoweit können wir die Sitzung beschließen. Wir dürfen uns bedanken.